Eben auch ich möchte euch grüßen mit dem Segensgruß. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, wir haben den Schriftabschnitt in der neutestamentlichen Lesung gehört, der uns an diesem Sonntag, dem Palmsonntag, zum Thema meiner Predigt führen soll. Und dieser Predigt habe ich sozusagen den Titel gegeben, die Überschrift: Der Weg nach oben führt nach unten. Das klingt widersprüchlich, aber ich hoffe, dass wir letztendlich verstehen werden, was damit gemeint ist. Wir bleiben in unserer Wortbetrachtung beim Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi, den er verfasst hat, während er als Gefangener in Rom festgehalten war. Dieser Brief ist ein Freudenbrief. Dabei ist wohl an die Stelle gedacht, in der Paulus schreibt: Freuet euch in dem Herrn, und abermals sage ich, freuet euch. Er sagt dies zu Personen, die er zuvor namentlich benannt hat, mit der Hinzufügung, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Sagenhaft. Also, die stehen in lebendigem Glauben zu Jesus Christus. Beim Lesen des gesamten Briefes wird deutlich, in welch liebevoller, freundschaftlicher und natürlich auch geistlicher Verbundenheit Paulus zu den Christen in Philippi stand. Philippi war ja die erste Gemeinde, die er sozusagen auf europäischem Boden missioniert und gewonnen hat für Jesus. Es ist schon seltsam, wie es dazu gekommen ist. Denn Paulus wollte eigentlich in gewisser Weise in Kleinasien, der heutigen Türkei, Neulandmission betreiben. Aber dann lesen wir in Apostelgeschichte 16, die Verse 6 bis 8, mehrmals, dass ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, dort das Wort zu predigen. Schließlich gelangten sie nach Troas, einer Hafenstadt am Ägäischen Meer. Dorthin war nun Paulus gekommen, und dort hatte er in der Nacht eine Erscheinung. Ein Mann aus Mazedonien, so hat er wohl an seinem Erscheinungsbild erkannt, erschien ihm und rief: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns! Er teilte das umgehend seinen Begleitern mit, und der Bericht geht weiter. Wir waren zu dem Schluss gekommen, dass es Gott selbst war, der uns dazu berufen hat, den Menschen dort die gute Nachricht von Jesus Christus zu bringen. Wir versuchten, unverzüglich nach Mazedonien hinüberzusetzen. Wir wissen, ihre erste Station war also Philippi. Es ist anzumerken, alles, was von dieser antiken Stadt heute übrig geblieben ist, sind ausgedehnte Ruinenfelder, Ravalle genannt. In der Apostelgeschichte wird uns von erfreulichen wie auch unerfreulichen Erfahrungen berichtet, welche Paulus und sein Mitarbeiter Silas in Philippi durchgemacht haben. Zunächst aber durchstreiften sie die Stadt, dabei bewegte sie die Frage: Wo gibt es Ansatzpunkte für ihren Auftrag? Am Sabbat gingen wir hinaus vor das Stadttor an den Fluss. So schildert es Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte. Wir vermuteten, dass dort ein Gebetsort war. Da setzten wir uns zu den Frauen, die zusammengekommen waren, und wir sprachen mit ihnen. Sie sprachen aber wohl nicht über belanglose Dinge. Obwohl, um eine Beziehung mal einzufädeln, ist auch mal darüber zu sprechen eine Hilfe. Aber der Paulus hatte sofort erkannt, dass das die Gelegenheit war, nun seinen Auftrag loszuwerden. Und er bezeugte unter Mitwirkung des Heiligen Geistes, dass Gott in Jesus, seinem Sohn, eine neue heilsgeschichtliche Epoche ins Leben gerufen hat, die alle Menschen betrifft. Und dann lesen wir, eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, tat ihr der Herr das Herz auf, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie sich dann mit allen, die in diesem Haus mit ihr lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. Das ist schon interessant. Sie hat sich mit allen, die in ihrem Hause lebten, taufen lassen. Ich denke an die Sache Kirchenmeister in Philippi. Der hat auch sich ins Schwert stürzen wollen und hat der Paulus gesagt, tue dir das nicht an. Was muss ich tun, hat er gesagt, um errettet zu werden. Und dann sagt er, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. Und dann geht aber diese Sache weiter und das wird gern unterschlagen. Und er bezeugte allen Jesus Christus und dann taufte er sie. Und so wird es doch auch gemacht haben, wenn es auch nicht extra erwähnt ist. Also, so wurde das ganze Haus der Lydia für Jesus gewonnen. Und sie sagt, wenn ihr überzeugt seid, dass ich eine Christin bin und an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie drängte uns so, dass wir einwilligten. Wir konnten gar nicht anders. Also auf diese Weise entstand eine große Gemeinde in Philippi, der sich der Apostel Paulus in besonderer Weise verbunden fühlte. Und wie wir hörten, ist auch in der Gemeinde steht eine große Anhänglichkeit und ein großes Vertrauen zu Paulus, wird berichtet. Ja. Viele Jahre später befindet er sich in Rom und schreibt als Gefangener diesen Brief. Von dort aus schreibt er an die Philipper und dieser Brief, der liest sich so, wie ein Liebesbrief, den man sich kaum schöner vorstellen kann. Genau wie ein junger Mann, der in ein Mädchen verliebt ist und ihr schreibt, welche Begeisterung und Liebe er für sie empfindet, zumal sie ja auch ihm signalisiert hat, ihn zu lieben. Das gehört natürlich dazu. Ja, so, das ist der Ton, in dem dieser Brief verfasst wurde. Und Paulus bringt das in besonderer Weise zum Ausdruck mit der Formulierung, Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Also diese Worte und Formulierungen, die berühren mich sehr. Und dann geht er weiter und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis, hat ja schon in der Luther-Übersetzung uns der Klaus gelesen, dass zur rechten Erkenntnis immer größer werden lässt, die Erkenntnis. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Schließlich gipfeln des Paulus Wünsche auch in der Ermahnung an die Gemeinde, bei diesen reichen Segnungen Gottes demütig zu bleiben. Überheblichkeit darf keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Das gilt auch mir. Vielleicht auch euch. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Aha. Der Weg nach oben führt so sachte nach unten. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und jetzt kommt ein Wortlaut nach der neuen Genfer Übersetzung. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Und genau diese Feststellung wird auch im Hebräerbrief sehr, sehr deutlich betont. Und geprüft in allem, wie wir auch in allem geprüft werden. Er weiß um alle Höhen und Tiefen unseres Lebens. Er erniedrigte sich aber noch mehr, nicht bloß uns gleich zu sein, sondern er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Er nahm den Tod auf sich im Gehorsam zu Gott. Deshalb hat ihn Gott auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Lieber Lothar Stäb, kannst du dich noch erinnern an das Schauspiel, das wir im Hartwald draußen gespielt haben, der Wahn mit einem Stern oder ein Star mit einem Stern? Ja, und da ist eine Szene gekommen, wie die in der Hölle sozusagen, also in der Gottesferne, nach einem Namen suchen, der sie erlöst aus dieser Qual. Und der Lothar hat den Menschen dargestellt und hat immer gerufen, der Name, der Name, der Name, mir fällt der Name nicht ein, wie ist der Name, der uns da herausführt? Ja, Jesus, Jesus ist dort nicht mehr zu hören. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Das ist die Passage, die im Philipperbrief der sogenannte Christus-Hymnus genannt wird. Muss hinzufügen, gerade habe ich ein bisschen noch frei übersetzt, das war jetzt nicht absolut die wörtliche Wiedergabe. Eine Hymne ist von ihrer Bedeutung her ein geistliches Lied, das Ausdruck, also als Ausdruck hoher Begeisterung und Verehrung gegenüber einer Gottheit. Und auch in unserem EMK-Gesangbuch gibt es Lieder, welche einen Hymnuscharakter haben. Mir persönlich gefällt da besonders zum Beispiel Lied Nummer 58 in unserem Gesangbuch. Herrscher der Ewigkeit, König der Zeit, Schöpfer des Weltenalls, Licht ist dein Kleid. Und so geht es mit allen Erhabenheiten Gottes aufführend weiter. Es ist eine gesungene Anbetung Gottes. Dieser Christushymnus, dessen Text wir im Philipperbrief vor uns haben, ist so gewaltig in seiner Aussage, dass ich euch gestehen muss, es ist mir nicht möglich, ihn in geeignete Worte zu fassen. Aber je länger ich mit dem Text umging, desto mehr wurde ich von der Ehrfurcht vor Jesus und seinem Handeln, seinem Gehorsam zum Vater ergriffen. Und mir wurde deutlich, welche Pein er auf sich genommen hat, um für uns eine Freiheit zu erwirken, die ein neues Leben und eine neue Beziehung zu Gott ermöglicht. Und da schreibt der Apostel, nicht wahr? Es ist euch doch wichtig, einander im Namen Jesus Christi zu ermutigen. Es ist euch doch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Haha, hallo. Das ist eine Schule, die muss gelernt sein. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz haben bei euch. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Ihr Lieben, das ist eine Aufzählung oder die Aufzählung einer Lebensweise, welche ganz der Liebe Gottes entspricht, wie sie uns im Hohen Lied der Liebe, 1. Korinther 13, dargestellt wird. Nur auszugsweise, nur punktuell will ich das benennen. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Genau das hat Jesus gelebt. Er ist unser Orientierungspunkt. Er, Jesus, ist das beste Beispiel für demütige und selbstlose Sorge zum Wohle der Menschen, die in einem zerbrochenen Verhältnis zu Gott leben. Denn er, Jesus, war ja in göttlicher Gestalt. In göttlicher Gestalt. Und da hören wir ihn selbst sagen. Und das beweist es, wie er sich selbst gesehen hat. Johannes 5, Vers 20. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch wundern werdet. Denn wie der Vater Tote auferweckt und sie lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, wen er will. Denn der Vater richtet niemand und hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. An dieser Stelle geht es um die vollkommene und absolute Gottheit Jesu Christi. Jenen Anspruch, der die Juden in so große Wut versetzte, dass sie sich veranlasst sahen, Jesus wegen Blasphemie anzuklagen. Blasphemie ist Lästerung oder Schmähung des Namens Gottes, der für jeden Juden heilig ist. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden abermals Steine auf, um ihn zu steinigen. Weiter wird diese göttliche Stellung Jesu in dem Brief des Paulus an die Kolosser bezeugt. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Das muss man sich einmal vorstellen, was das bedeutet, der das Haupt aller Mächte und Gewalten, aller, ohne Ausnahme. Und nun folgt in unserem Textwort die erstaunliche Aussage über das Verhalten Jesu Christi. Paulus sagt zu den Philippern, orientiert euch an Jesus Christus. Obwohl er Gott in allem gleich war und Anteil an Gottes Herrschaft hatte, bestand er nicht auf seinen Vorrechten. Nein, er verzichtete darauf und wurde rechtlos wie ein Sklave. Ein Sklave darf keinen eigenen Willen mehr haben, der hat nur zu tun, was ein Herr ihm sagt. Also, es steht hier in dem Grundtext, habe ich mal gelesen, dass Jesus die Daseinsweise Gottes, in der befand er sich und hielt nicht gierig daran fest, Gott gleich zu sein. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und lebte als Mensch unter Menschen. Und wiederum, er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod, zum schändlichen Tod am Kreuz. Jesus entschied sich zu völligem Gehorsam gegenüber Gott dem Vater, um des Dienstes willen an anderen. Diese anderen, ihr Lieben, das sind eigentlich wir. Für uns hat Jesus menschliche Gestalt angenommen, um für uns eine Erlösung und Befreiung von der Macht der Sünde zu erwirken, hat Jesus zu dem Willen des Vaters Ja gesagt. Und es war nicht leicht für ihn. Das verrät uns sein innerer Kampf, den er im Garten Gethsemane zu kämpfen hatte, der mit einem Ja zu dem Willen des Vaters seinen Höhepunkt erreichte. Zu seinem Kommen in diese unsere Welt gehörte nicht nur seine Geburt in menschlicher Gestalt, sondern auch sein Tod. Jesus starb einen der grausamsten und schändlichsten Tode der damaligen Zeit, den Tod am Kreuz. Einen der grausamsten und schändlichsten Tode am Kreuz. Es gibt für uns und für die Gläubigen kein besseres Beispiel der Erniedrigung und Selbstlosigkeit als das Verhalten Jesu Christi. Das alles geschah nach dem Willen des Vaters, um die Sünde, welche sich seit Adam wie eine trennende Wand zwischen Gott und den Menschen stelle, wegzutun. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, das hat Gott gemacht, hat Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. 2. Korinther 5, Vers 21. Das ist Jesu Weg in die tiefsten Tiefen der Erniedrigung und Schändung seines Körpers samt seiner Seele. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Grund dafür ist und war seine Identifikation mit unserer Sünde, mit unserer Lebensschuld. Für dich und für mich hat er das getan. Und jetzt kommen wir zur Erhöhung. So kann es doch nicht weitergehen, gell? Da kriegt man ja bald Depressionen, wenn man bloß noch so Sachen hört. Aber das ist der Weg Jesu. Und auch wir sind geprägt als Menschen in unserer menschlichen Natur mit einem solchen Stolz, der das größte Hindernis ist, sich zu seiner Schuld zu bekennen und zu dem zu gehen, der für sie bezahlt hat, der uns freigekauft hat, der uns erlöst hat. Aber nun, die Erhöhung Jesu, deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, den Vater, die Ehre geben. Und nun finden wir in den Versen 6 bis 8 diese kostbare Aussage, dass Gott, der Vater, Jesus, den Sohn, aufgrund seines Gehorsams auf den höchsten Ehrenplatz im Himmel erhoben hat. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. In dem hohepriesterlichen Gebet Jesu, das im Johannesbrief Kapitel 17 zu lesen ist, finden wir Jesu Gebet: Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe denn die Welt gegründet war. Das ist vor, noch diesem Sein, das wir sehen und auf dem wir leben. Da lebte er mit Gott in seiner Herrlichkeit, in absoluter Gemeinschaft mit dem Vater. Und nun sagt er: Und ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Welch eine Dimension von Zeit und Raum, von der ewigen Welt Gottes und seine Herrlichkeit eröffnet uns dieses Gebet. Und hier jetzt kommt die Antwort auf das Gebet Jesu, die Antwort Gottes des Vaters. Er erhöht Jesus, seinen Sohn, und stellt ihm einen Namen zu, der über alle Namen ist. Und das ist genau die Antwort des Vaters auf sein hohepriesterliches Gebet. Leute, wir haben vielleicht in einer viel kleineren Weise beten wir, meinen, so bedeutungsvoll ist unser Gebet nicht. Aber Gott hört es. Und Gott antwortet. Aber er antwortet auf seine Weise. Aber ich glaube, wenn wir ihn so bitten, wie ihn Jesus den Vater gebeten hat, dass dein Name verherrlicht werde, dass dein Name verherrlicht werde, dann werden auch unsere Gebete Erhörung finden. Angesichts der Erhöhung Jesu Christi und seines hohen Namens sollen sich alle Knie in Anbetung vor ihm beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Kein vernunftbegabtes Wesen im ganzen Universum, ob Engel oder Heilige im Himmel, ob Menschen auf der Erde, ob Satan oder Dämonen, kann sich ihm entziehen. Sie werden sich alle freiwillig vor ihm beugen. weil es zu ihm, Jesus, dem Herrn, an Macht und Herrlichkeit keine Alternative gibt. Ihr Leben, was das, ach, was wollte ich sagen, ihr Lieben, was das für eine Perspektive ist, die uns mit Freude auf unseren Erlöser Jesus Christus schauen lässt. Wie ermutigend für unseren Glauben an ihn, dem die Zukunft gehört und mit ihm auch uns, die wir an den Namen und die Person Jesu Christi glauben. Auch unser Weg führt in Jesus und über Jesus von unten nach oben. Ich hatte so den Gedanken für mich angenommen, so wie Paulus den Philippern schrieb, dass seine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit ihnen durch die Liebe Jesu in ihm gewirkt wurde, in gleicher Weise würde Jesus in einem persönlichen Brief mich fragen. Und jetzt stellen wir vor, vielleicht auch dich fragen. Weißt du auch, welche Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dir ich, Jesus, in meinem Herzen habe? Und dieser Gedanke hat mein Herz berührt. Wie würde deine und meine Antwort ihm gegenüber wohl ausfallen? Herr, unter die Herrschaft deiner Liebe will ich mich gerne stellen. Das wäre die passende Antwort. Jeder kann sie für sich finden. Wir dürfen gewiss sein, dass der, welcher sein gutes Werk in uns begonnen hat, der wird es auch weiterführen und es an seinem großen Tag zum Abschluss bringen. Und dies ist meine Zuversicht, dass wir ihm, unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, mit Lob und Dank dann begegnen und bekennen: Herr, du hast alles gut gemacht. Amen.